und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Jasmin im Interview. Jasmin ist eine Expertin in meinem Jahresprogramm 2026. Wir sind uns schon häufiger über den Weg gelaufen, immer mal wieder. Und wie könnte es anders sein? Immer über Instagram. Ich merke gerade, dass so mein Netzwerk hauptsächlich aus Menschen besteht, die ich mal über Instagram kennengelernt habe. Also insofern ist es durchaus wertvoll für mich. Persönlich und live sind wir uns noch nie begegnet, aber wir haben schon die ein oder andere Videokonferenz gemacht und teilen und liken fleißig auf Social Media. Genau.
Richtig.
Ich werde Jasmin bitten, sich selbst vorzustellen und dann sprechen wir ein bisschen über das, was wo sie herkommt, warum sie das macht, was sie macht und was ihre Rolle im Jahresprogramm sein wird. Und ich kann euch sagen, auch Jasmin, wie so viele andere Menschen, hat einfach eine sehr spannende persönliche Story und hat aus ihrer persönlichen Geschichte das gemacht, was sie heute ist. Herzlich willkommen, Jasmin.
Dankeschön, liebe Verena. Ja, es sind schon ein paar Jahre, glaube ich, die wir immer mal wieder in Kontakt sind. Und ich freue mich natürlich, dass es jetzt intensiver wird, weil mich dein Hauptthema ja auch wahnsinnig interessiert, die wertschätzende Kommunikation, und ich immer bei dir auch viel lerne. Und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig bereichern können. Also, was soll ich über mich erzählen? Ich sage mal, ich bin das ehemals fleißige Bienchen aus dem schönen Frankenland bei Nürnberg, die dann irgendwann in die große, weite Welt ausgewandert ist. Zu meiner Geschichte dann ja vielleicht später noch was, aber was bei mir immer alle sofort wissen, ach, das ist die aus Portugal. Und das ist die, die immer sagt, Entschleunigung ist eine Liebeserklärung an dein Leben, weil das halt so mein Lebensmotto geworden ist und auch mein Arbeitsmotto. Und daraus kann man ja schon eigentlich ableiten, was ich mache. Das heißt, ich begleite Menschen, die sich überfordert fühlen, die sich gestresst fühlen, die vielleicht auch Angst haben, auf einen Burnout zuzusteuern oder da schon durch waren und vielleicht in den zweiten reinrutschen oder einfach da nie wieder hinwollen, weil sie wissen, wie furchtbar das ist, auf dem Weg in ein etwas ruhigeres, gelasseneres Leben, aber auch mit mehr Lebensfreude und mehr bei sich selbst ankommen. Also auch dieses Thema, sich von alten Mustern befreien, das ist alles bei mir mit drinnen.
Voll
Genau.
cool, so das Komplettpaket. Also ich glaube, das kennen, weißt du, ich wollte gerade sagen, das kennen wir alle. Burnout höre ich immer aus dem beruflichen Kontext. Und es gibt wenig Mütter oder Väter, die aufgrund ihrer Rolle als Mutter oder Vater eine Burnout-Diagnose kriegen. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob es Sinn ist oder ob es nicht erkannt wird oder ob es sich anders äußert. Genau, hast du eine Idee? Also, wo wir gerade von Burnout sprechen, wir sind noch gar nicht bei dir, aber das kommt mir gerade so in den Sinn.
Ich glaube, es ist einfach so eine Verknüpfung entstanden in den letzten Jahren. Burnout ist gleich durch zu viel Arbeit. Aber ich meine, letztendlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stellt man ja fest, dass es eigentlich nicht oder nicht nur oder zum größten Teil gar nicht an den äußeren Umständen liegt, wie Deadlines und Chef und Druck und so, sondern dass es ja mehr die inneren Prozesse sind. Und ich glaube, wenn man als Mama halt zum Beispiel eine perfekte Mama sein will oder ein perfekter Papa sein und alles umsetzen, kann man da genauso gut im Burnout landen. Und es gibt den Begriff Mama-Burnout inzwischen auch. Also ich habe das zumindest auch schon gelesen und ich würde auch bestätigen, dass das genauso leicht passieren kann. Oder dass sich da auch oft Dinge vermischen. Ja, meistens ist es ja, vielleicht wird der Burnout dem Job zugeschrieben, aber die Person hat privat halt auch gerade Herausforderungen mit Kindern oder mit Krankheit oder mit pflegebedürftigen Eltern oder was auch immer.
Ja, also es würde mich auch wundern, wenn es dieses Phänomen nicht gäbe. Und selbst bei nicht berufstätigen Eltern könnte ich mir das vorstellen.
Ja.
Ne, allein durch, weiß ich nicht, Schlafmangel oder ständige Hormonumstellung, wenn man halt mehrere Kinder bekommt und die so im Abstand getimt sind, dass der Körper gar nicht so richtig in die Regeneration kommt, oder ja, kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Ja, und dann bräuchte es aber auch jemanden, der das vielleicht von außen sieht und mal darauf hinweist. Und nicht nur
Ja,
sagt, ja, dann schlaf halt mal ein bisschen mehr oder komm, ich nehme dir mal die Kinder am Wochenende ab, dann kannst du dich mal entspannen. Damit ist es dann nämlich auch nicht getan. Also bei einem echten Burnout haben wir andere Themen als genau. Ja, ich schweife ab. Wie bist denn du nach Portugal gekommen?
also die ursprüngliche Geschichte dazu ist, dass mein Papa ein Globetrotter war und ich irgendwie so mit diesem Gefühl aufgewachsen bin, okay, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber eigentlich bin ich ein Weltkind und andere Länder bereisen und neue Kulturen entdecken und so, das ist spannend und wir waren halt immer wahnsinnig viel unterwegs und ich habe dann nach dem Abi einfach gedacht, was mache ich denn jetzt so? Ich hatte nie die Eltern, die mich in Anführungszeichen geschubst haben, so nach dem Motto, hey, du hast so ein super Abi, jetzt musst du unbedingt studieren, aus dem Kind muss doch was werden, sondern ich hatte da sehr viel Freiheit. Und dann habe ich gedacht, ja, wo bin ich denn gut drin? So natürliche Talente stärken finde ich eigentlich ganz schöne Idee, wenn man sich für einen Beruf entscheidet. Und ich war halt ein Sprachtalent. Also ich konnte einfach das Spanisch von früher aus dem Urlaub und dann Latein und Englisch und so. Und dann bin ich quasi erstmal in der Ecke Sprache gelandet und habe eine Ausbildung gemacht als Euro-Korrespondentin und Fremdsprachenkorrespondentin. Und ja, dann war die Ausbildung vorbei und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt noch? Und dann kam mir irgendwie Reisebüro in den Sinn, weil das war halt so meine Welt, der Tourismus. Und ja, dann bin ich im Reisebüro gelandet und nach 5 Jahren war ich neugierig und wollte mal sehen, wie sieht das denn vor Ort aus, also im Zielgebiet. Und ja, dann ist es so, wenn man beim großen Konzern landet, dann kriegt man einen Einsatzplan. Man kann sich was wünschen, aber man wird letztendlich durch die Weltgeschichte geschickt. Und ja, meine dritte Destination nach Fuerteventura und Griechenland war dann halt Madeira, also schon Portugal. Da habe ich mich halt verliebt ins Land, aber halt vor allem in einen Portugiesen. Und ja, der wurde dann hier aufs Festland versetzt sozusagen und dann bin ich mitgegangen.
Die
Also da bin
Liebe.
ich mal meinem Herzensbedürfnis gefolgt und so bin ich hier gelandet. Seit über 20 Jahren schon jetzt lebe ich hier in der Algarve.
Krass, Hanna Algarve. Du hast auch Kinder, ne?
Genau. Zwei Kinder, einen 15-jährigen Sohn mitten in der Pubertät, mitten mit den Problemen, die wahrscheinlich alle Mamis und Papis kennen, die hier zuhören, mit zu viel am Handy. Und da hast du ja auch wahnsinnig viel dazu geschrieben, so die letzten Jahre, wo ich immer gedacht habe, ja, ich erkenne mich wieder. Wie regelt man das dann vernünftig, ohne zu viel zu kontrollieren und gleichzeitig also den Kindern die Freiheit zu geben, aber auch eben ohne, dass es ausufert. Und ich habe eine 18-jährige Tochter, die ist in Lissabon in der Uni und mit der kann man schon wieder wie so richtigen Menschen sprechen. Das ist toll.
Mit so richtigen Menschen. Medien sind gerade ein Triggerthema. Ich finde das krass. Für mich ist, mit jemandem zu sprechen, der jetzt schon ein volljähriges Kind hat, welches schon temporär ausgezogen ist, das ist nochmal so ein Meilenstein. Also ich finde irgendwie, der Übergang in die Teenagerjahre ist schon echt krass anders für Familien. Und bei uns ist das ja auch so dicht beieinander mit drei Kindern, 15, 13, 11. Die 11-Jährige benimmt sich schon so, wie die 15-Jährige sich gerade erst anfängt zu verhalten. Also irgendwie haben wir das jetzt gerade geballt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, ehrlich zu sein. Bin ich darauf vorbereitet, dass drei Kinder gleichzeitig plötzlich auf ihre Unabhängigkeit und so pochen und einem so das Gefühl geben, nicht mehr nur einfach nicht gebraucht zu sein, sondern auch gerade mal unerwünscht zu sein. Das ist so. Von heute auf morgen. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen besser gestaffelt. Und damit habe ich gerade ein echtes Thema, das so, ja, nicht gebraucht zu werden und unerwünscht zu sein, aber doch gebraucht zu werden. So rum ist es eigentlich besser. Ja, sie wollen nicht, aber irgendwie merken sie dann doch und dann werden sie sauer auf sich selbst und auf den Rest der Welt, weil sie ja doch um Hilfe bitten müssen oder doch abgeholt werden wollen irgendwo. Und ich bin ja die Letzte, die sagt, nö, die Suppe, die du dir selber eingebrockt hast, musst du auch auslöffeln. Oder du wolltest dahin, jetzt sieh zu, wie du zurückkommst. So bin ich ja nicht. Aber wenn ich die dann abhole und dann nur gemurre und gemaule und am besten kein Kontakt, dann denke ich immer so,
Kenne ich.
danke, dass du mich mitnimmst. Wäre jetzt auch schön. Also ich erwarte keine künstliche Dankbarkeit, aber so eine empfundene Dankbarkeit wäre schon auch nicht schlecht, wenn man schon
Ja,
so
das kenne ich. Ich bin
ist.
ja
Oh.
großer Fan dann von radikaler Akzeptanz und inzwischen sehe ich das mit Humor. Also mein Sohn steigt halt ein und ich gucke ihn an und sage, möchtest du irgendwas erzählen? Möchtest du mit mir sprechen? Und er so, nein. Und ich so, okay, dann höre ich jetzt wieder meine Musik und er hört halt seine Sachen, weil ich finde, da kann man unglaublich viel Energie auch dran verschwenden. Energie ist ja auch so ein
Ja.
Thema, wo wir vielleicht gleich noch dazu kommen. Und da habe ich einfach beschlossen, okay, ich habe zwar das Bedürfnis, mich auszutauschen, und aber er hat es halt nicht. Und dann auch zu akzeptieren, dass er das im Moment eben nicht braucht. Er braucht erstmal dann wieder Handyzeit und Musik hören, und er singt dann auch laut, dass ich merke, das ist ein glückliches, fröhliches Kind. Auch
Ja.
ohne, dass ich in ihn rein spreche und sage, bitte kommuniziere mit mir oder so. Und die wichtigen Sachen kommen dann irgendwann anders.
Ja, ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht's gut, dann kann ich das auch besser aushalten, als wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist bedrückt. Und zwar nicht nur, weil heute irgendwie was blöd war, sondern so längerfristig bedrückt. Da springt dann auch schnell meine, die Medien sind schuld, Stimme an, ja. Scheiß Medien. Die sind natürlich nicht schuld, aber manchmal kommt es mir halt doch. Und dann denke ich, Mensch, wenn das Kind glücklich wäre, könnte ich das besser aushalten.
Ah ja, verstehe ich.
Genau. Ja, wie gut, dass ich Energie habe und meine Energie haushalten kann. Ja, deine Energie. Du hast also diesen Mann kennengelernt, hast geheiratet, bist an die Algarve gezogen, hast Kinder bekommen und dann?
Also geheiratet haben wir nicht, nur um das mal kurz zu
Ah,
korrigieren, aber
okay. Hat mich
egal,
geärgert.
ich nenne ihn immer meinen Mann, das machen die Portugiesen so.
Alles klar.
Ja, dann hatte ich hier einen tollen Job mit Führungsverantwortung, fast ein 20-köpfigen Reiseleiterteam und keine Familie hier an der Algarve, also weder seine noch meine, und dann eben nach und nach die beiden Kinder, und dann hat es halt irgendwann geknallt, weil ich halt das Klassische, was man jetzt überall liest, aber es ist ja nicht so, nur weil wir es lesen, dass es uns nicht mehr passiert und dass es Menschen nicht mehr passiert. Ich habe aber das halt eben auch ignoriert, dass ich nur ein Mensch bin und kein Roboter. Dass ein Mensch essen, schlafen, trinken, Auszeiten, Pausen, Selbstfürsorge, dass das eben all das wichtig ist, auch wenn man erst Mitte 30 ist, weil eben irgendwann sonst der Energietank leer ist und man dann eigentlich nicht mehr so sein kann und nicht mehr so leben kann oder vielleicht den eigenen Werten treu sein kann, wie man sich das wünscht, sondern dass man sich in einen Schatten verwandelt, der sich komisch verhält, der ausrastet, der laut wird, der schreit, der mit den Kindern auch keine Geduld mehr hat und wo der Körper dann halt auch immer lauter schreit, stopp, 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 und man übergeht das einfach und hört halt nicht hin, bis dann irgendwann bei mir die Panikattacke kam.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich in der Notaufnahme war mit EKG und allem. Man weiß ja auch nicht, was ist das denn? Und dann danach war wirklich wie so ein Schalter umgelegt, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist mit mir passiert? Ich war doch
Okay.
eigentlich mal ein optimistischer, fröhlicher, gut gelaunter Mensch und so, der mit seinen Mitmenschen mitfühlend und wertschätzend umgeht. Wo bin ich denn hin? Ich gucke ja nur noch durch die Kinder durch. Ich bin ja gar nicht mehr richtig da. Mein Leben zieht ja an mir vorbei.
Oh krass, so klar hast du das dann gesehen. Wie als würde so ein Schleier von den Augen
Ja, es war
abfallen.
wie Aufwachen.
Boah.
Ich habe auch die ganze erste Zeit dann, wo ich dann, also es hat ja noch gedauert, bis ich mich selbstständig gemacht habe, aber meine Idee war immer irgendwie, die Leute müssen aufwachen. Das muss doch jeder wissen. Dieses Wissen, das ist doch wichtig irgendwie. Wir können doch nicht einfach so blind durch unser Gegenleben stolpern und immer nur Erwartungen erfüllen und immer nur funktionieren und immer nur rennen und rennen und rennen und dann irgendwie mit 85 uns denken, ja, wo ist denn eigentlich mein Leben? Was habe ich denn für mich getan? Was habe ich dann vielleicht für Spuren hinterlassen? Wie habe ich dann vielleicht die Welt ein bisschen besser gemacht oder so? Weil ich glaube, diese Fragen kommen irgendwann. Und wenn die halt so ganz spät kommen, dann kann man ja irgendwie nicht mehr so viel retten. Deswegen bin ich letztendlich für diesen Burnout mega dankbar. Aber wenn du mir damals gesagt hättest, ach Jasmin, das ist ein Geschenk, du musst nur das Geschenk darin erkennen, dann wäre ich wahrscheinlich sehr wild geworden.
Das ist wie bei unserer Expertin Stina, die sich mit Körper und Ernährung beschäftigt und noch viele andere Sachen macht. Die hatte ja auch Verdacht auf Herzinfarkt und ist in der
Oh.
in der Notaufnahme genannt. Und das war bei ihr so der Schuss vor den Bug. Ne, ich bin im April, Mai 2025 jetzt so am Boden gewesen, dass ich gedacht habe, ich schmeiße die Selbstständigkeit und war auch so an diesem Scheidepunkt und an diesem Limit, eher mental als körperlich tatsächlich. Ja, ich konnte mir einfach keine Sachen mehr merken. Ich war nicht mehr konzentrationsfähig. Ich war an 5 von 7 Tagen war ich hundemüde, massive Stimmungsschwankungen. Ja, das ist dann vielleicht auch schon wieder körperlich, ne, wo ich dachte, vielleicht sind es die Wechseljahre und die Hormone.
Wollte gerade sagen, da mischen sich, glaube ich, die Wechseljahre halt dann jetzt auch mit rein, ne, in unserem
Und
Alter.
die wären aber wahrscheinlich immer noch da, denn ich nehme keine Hormone und trotzdem habe ich keine Stimmungsschwankungen mehr. Also können auch die Hormone gewesen sein, aber nur in Kombination mit vielleicht einem ungesunden Lebensstil oder fehlenden Entschleunigungsstrategien, wo wir, ne, haben wir schon mal von Entschleunigung sprechen. Okay, das heißt, du hast dann, hast du eine Konsequenz gezogen aus diesem, also nennst du es Burnout, was du hattest?
Ja. Es wurde dann auch so diagnostiziert tatsächlich von einer
Okay, was hast du
Psychologin.
dann gemacht mit dieser Diagnose?
Erstmal meinem Chef gesagt, ich schmeiße meinen Führungsjob hin, ich will das nicht mehr. Das ist so eine viel zu große Last auf meinen Schultern, ich kann das nicht mehr.
Okay.
Ja. Und quasi aktiv mich bei meiner Firma um ein Downgrade beworben. Also wirklich
Ja.
weniger Gehalt, weniger Verantwortung. Bin dann quasi in eine Sachbearbeiterstelle gegangen mit nur noch bisschen Verantwortung. War zwar am Anfang nicht unbedingt weniger stressig, aber ich mit der Begleitung, die ich dann hatte und den ganzen Dingen, die ich in meinem Leben geändert habe, bin ich da dann halt langsam wieder rausgekommen. Aber hat schon gedauert, bestimmt so 3 Jahre oder so, bis ich sagen konnte, hey, jetzt funktioniere ich wieder normal. Ich schlafe wieder normal. Ich fühle mich wieder normal. Also der Prozess war jetzt nicht unbedingt schnell, aber irgendwie notwendig.
3 Jahre.
Ja, würde ich schon sagen. Aber gut, ich meine, ich glaube, wenn man also wenn man das so weit kommen lässt, dass es einem so geht, wie es mir ging, dann ist es halt auch nicht schlau, sich nur eine Woche krank schreiben zu lassen und dann einfach nur ein Downgrade zu machen und weiterzuarbeiten. Ich habe halt irgendwie in mir den Anspruch gehabt, das muss doch sein, ne? Aber das würde ich jetzt niemandem so empfehlen. Ich würde immer empfehlen, da eine längere Auszeit sich zu nehmen und sich erstmal neu zu sortieren und dann wieder langsam Schritt für Schritt in den Beruf zurückzugehen oder halt was anderes zu machen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, dass es ja bestimmt, also ich habe mich nie wirklich mit Burnout beschäftigt, aber was ich von mir sagen kann, ist, es haben bestimmte Gewohnheiten zu diesem Zustand geführt. Also es war nicht nur von außen, sondern auch die Art und Weise, wie ich mein eigenes Leben organisiert habe
Yes.
und wie ich lebe und was ich esse, wie ich schlafe, was ich konsumiere, wie ich den Alltag, wie ich meinen beruflichen Alltag mit den Kindern irgendwie verwurschtle. Und ich glaube, also was ich jetzt aus Gewohnheitsbildung weiß, ist, wenn ich Dinge gewohnt bin, in meinen täglichen Routinen bin und das halt für mich Gewohnheiten sind, die mir nicht gut tun, dann ist das nicht mal eben in der Woche umgestellt. Also zu sagen, okay, krass, ich habe einen Burnout. Okay, dann schlafe ich jetzt erstmal genug, damit ich wieder überhaupt genug Energie habe, um mich damit zu beschäftigen. Und dann stelle ich halt einfach meinen Alltag um. Denn es gibt ja alte Gewohnheiten. Und ich meine, als ich aufgehört habe zu rauchen, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ein Glas Rotwein am Abend war immer kombiniert mit Rauchen. In ein
Das ist
Büro
so eine
zur Arbeit
Koppelung.
gehen oder jetzt auch das Coworking Space in Bonn war für mich verknüpft mit Kaffee. Ich will aber keinen Kaffee mehr trinken. Da musste ich aktiv gegen angehen. Und wenn ich gerade aus einem Burnout komme, habe ich nicht die Energie, die ich brauche, um aktiv dagegen zu gehen. Und mir fehlt ja schlicht das Wissen um Alternativen. Also ich meine, ich habe ja so gelebt,
Ja.
wie ich gelebt habe, vielleicht 15, 20 Jahre lang. Bin da gelandet, wo ich bin. Ich bin da gelandet, wo ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Also eigentlich muss ich meine Identität ein Stück weit verändern.
Ja, man sieht uns ja nicht, oder? Es ist ein Podcast, wo man uns nur hört, aber wenn man uns sehen könnte, ich möchte eigentlich die ganze Zeit so 2 Daumen rauf machen, weil
Ach, guck mal, ich
ich
habe
das
es kapiert.
total unterschreiben kann, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ja, absolut, 100%.
Dann verstehe ich total, warum das. Also erstens finde ich es ja interessant, dann wieder in den Beruf zu gehen, aber einen anderen vielleicht. Das heißt, du hast da schon andere Gewohnheiten, musst dir was anderes aneignen.
Ja.
Aber auch mit, du hast eben gesagt, mit Begleitung in einem, mich im Alltag begleiten zu lassen, langsam und allmählich die nicht lebens, ich mag Rosenberg für dieses Wort, nicht lebensdienlichen Strukturen umzuwandeln in lebensdienlichere. Ja. Was ist für dich eine der Dinge, von denen du, eins der Dinge, von denen du sagen würdest, das war definitiv nicht lebensdienlich? Und was hast du dann geändert? Also Verantwortung im Job, habe ich verstanden. Und sonst?
Also ich würde bei den ganzen Gewohnheiten, die du vorhin genannt hast, tatsächlich auch noch die Gewohnheit, wie man denkt, mit dazu nehmen, weil ja auch das eine Gewohnheit ist, ja.
Ja.
Also das ganze Thema Glaubenssätze, innere Saboteure und so weiter hat für mich eine riesengroße Rolle gespielt. Und bei mir fing es aber wirklich mit den Grundlagen an. Also ich habe einfach keine Pausen gemacht, während der Arbeitszeit nichts getrunken, nichts gegessen. Also einfach so schon die absoluten Basics, ja, wo man denkt, ja, aber okay, Jasmin, das weiß doch jeder, das liest man doch überall, das ist doch jetzt kein neues Wissen. Aber zwischen weiß ich und mache ich sind halt immer diese zwei riesengroßen Welten und da erstmal kleine Schritte zu gehen. Also erster Schritt, okay, ich packe mir mal wieder eine Wasserflasche ein, statt mir jeden Morgen zu denken, ach, ich gehe dann schon in die Maschine da in der Cafeteria und hole mir ein Wasser und um 5 zu denken, boah, du hast schon wieder nichts getrunken. Kein Wunder, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Und dann kam halt über, oh, ich trinke wieder, aha, ich kann besser denken. Okay, vielleicht wäre ja Essen auch eine sinnvolle Idee. Ich nehme mir mal ein Brot mit. Esse mein Brot am Arbeitsplatz. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Okay, esse mein Brot mal draußen, vor der Haustür, vor der Türe. Ja, wir sind ja hier in Portugal, schönes Wetter. Oh, tut es gut, hier draußen mal einen Moment zu stehen und die Sonne auf der Haut zu spüren. Boah, ich bin wieder da. Also dieses Bewusstsein auch. Okay, meine Gedanken dürfen auch mal für einen Moment oder sollten vielleicht häufiger mal jetzt bei mir im Hier und Jetzt sein und mich mal fragen, was brauche ich gerade? Und nicht immer nur in, oh, gestern in dem Meeting, da hat mein Chef so komisch geguckt, ich hätte das besser machen müssen. Oder, oh, heute Abend muss ich die Kinder abholen und dann muss ich noch das und das und das und das und das und das und das. Also einfach so die Gewohnheit im Hier und Jetzt, einfach mal zu entschleunigen, innezuhalten, bei mir zu sein und mich grundlegend zu fragen, was brauche ich? Basics. Und das war bei mir eigentlich so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und aus dem ich esse mein Brot vor der Türe, wurde dann irgendwann kleiner Spaziergang wäre ja vielleicht auch mal was. Und dann habe ich wirklich, ich weiß es noch, dann, da gibt es eine Wunde, ist wunderschön bei uns hier an der Ria Formosa, so eine Lagunenlandschaft. Direkt hinter einem Bürogebäude eigentlich. Da konnte ich total toll mittags laufen. Ich dachte, Jasmin, wie konntest du jetzt 10 Jahre lang nicht mittags aus diesem Bürogebäude gehen und hast hier die Vögel und hast hier die Natur? Dann gab es eine Bank, da habe ich angefangen mit 1 Minute Meditation. Und das hat dann eigentlich auch mein Interesse geweckt für diese Themen, mit denen ich mich jetzt halt schon viele Jahre beschäftige, ne? Unter anderem Meditation und Achtsamkeit. Ja.
Okay, Meditation und Achtsamkeit. Erzähl mal ein bisschen, was verstehst du darunter?
Also beides ist ja sehr eng miteinander verwandt. Deswegen finde ich oft überschneidet sich das auch, Achtsamkeit und Meditation. Ich sehe Achtsamkeit, würde ich mal sagen, so ein bisschen als Meditation im Alltag. Also jetzt keine formelle Praxis, wo ich mich hinsetze und meditiere, sondern quasi, ich könnte jetzt mein Glas Wasser in die Hand nehmen und könnte zum Beispiel spüren, ah, ist das Wasser warm oder kalt, das Glas ist ganz glatt, ich nehme einen Schluck. Also Achtsamkeit ist für mich mehr wirklich bewusst durch den Alltag zu gehen, mitzubekommen, was ist um mich herum, also über die 5 Sinne, aber auch was ist in mir drin los. Und Meditation ist halt für mich mehr das, der etwas formellere Part, also wo ich vielleicht sage, ich setze mich hin und mache eine Atemmeditation, eine Gedankenmeditation, eine stille Meditation, eine Fantasiereise. Da gibt es ja Chakrenmeditation, es gibt ja so wahnsinnig viel. Und ich finde, beides ergänzt sich total gut, weil ich kann nicht immer achtsam sein in meinem Alltag. Ich glaube, das kann keiner. Und ich habe aber auch nicht jeden Tag Zeit für eine längere Meditation, aber ab und zu das einzubauen, finde ich halt auch eine total schöne und liebgewonnene Routine.
Was habe ich davon, wenn ich Achtsamkeit im Alltag übe?
Also jetzt mal in Bezug auf meinen Burnout oder generell auf Gesundheit, mental und physisch gesprochen, das würde einem nicht passieren. Weil wenn ich regelmäßig achtsam bin und innehalte, dann bekomme ich ja mit, dann frage ich mich ja zum Beispiel, was denke ich denn gerade? Und oder wohin gehen gerade meine Gedanken? Was fühle ich denn gerade? Und so weiter. Und da ich das seither eigentlich mache, wenn ich jetzt 5 Tage hintereinander irgendwie feststelle, boah, meine Gedanken sind irgendwie sehr rabenschwarz und ich drehe mich im Kreis und ich grübel total viel und ich beantworte mir die Frage mit, wie fühle ich mich eigentlich immer mit, ich bin erschöpft, platt, müde, dann könnte ich jetzt ja sofort gegensteuern. Aber all das habe ich ja früher gar nicht gemacht.
Das heißt, wenn ich so ein Glas Wasser in die Hand nehme und das betrachte und das Glas anschaue und fühle, ist das Wasser warm oder kalt, ist die Oberfläche glatt oder rau, dann ist das etwas, was meine Aufmerksamkeit schult. Es geht gar nicht um das Glas und das Wasser, sondern es geht darum,
Richtig.
dass ich da
Richtig.
so ein Achtsamkeitsmuskel trainiere vielleicht. Das ist
Ja,
es.
sehr schön. Das ist ja wie eine Form von mentaler Fitness. Und
Okay.
ich finde aber zusätzlich ist halt auch im Außen die Achtsamkeit sehr schön, weil wenn ich das halt mache, dass ich kleine Achtsamkeitsübungen mache, ich erlebe das Leben ja viel intensiver. Also es war für mich dann in dieser Achtsamkeits- und Meditationspraxis plötzlich so, dass ich gedacht habe, ui, es fühlt sich alles lebendiger, intensiver an. Ich spüre die Dinge irgendwie mehr. Und ich erlebe das Leben mehr. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, die Momente ziehen so vorbei, sondern es ist wieder, die Zeit dehnt sich wieder. Die Zeit bleibt auch mal stillstehen. Und ich weiß am Ende von der Woche, ja, ich habe diese Tage erlebt. Und da gab es diesen schönen Moment und diesen schönen Moment, weil das halt viel mehr im Gedächtnis bleibt als bei diesem Durchrauschen und Durchrennen.
Okay,
Ja.
wo du das gerade so erzählst, das klingt sehr nach sowas, was ich bei Kindern viel sehe. Dieses pralle Leben, weißt du, diese, also wir sind dann ja sowieso im Hier und Jetzt. Ich meine, ich gucke mir das Glas jetzt an und ich bin jetzt mit diesem Glas verbunden, wenn ich mir das angucke. Oder, ne, du hast jetzt hier, sieht man nicht im Podcast, aber wir sind auf Zoom und du hast im Konferenzraum im Hintergrund Äste mit Herbstlaub. Und ich sehe dich an und sehe gleichzeitig um dich herum, aber verschiedene Farben. Und natürlich macht das was mit mir, wenn ich Herbststimmung sehe. Ich persönlich mag den Herbst, deswegen regt mich das eher an. Kinder kriegen das so mit, also kriegen so viel mit, was wir nicht sehen. Mama, hast du den Marienkäfer gesehen? Welchen Marienkäfer?
Ja.
Ja. Und wir
Ich
sagen
liebe
ja immer,
Kinder
Kinder
als.
sind so lebhaft und so lebendig und so quirlig. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit. Also, ich meine, die haben das Glück, dass sie einfach ein Gehirn haben, das darauf ausgerichtet ist, erstmal im Hier und Jetzt alles wahrzunehmen und das alles spielerisch anzugehen. Aber das klingt ja so ein bisschen nach mehr, wenn es sich lebendiger anfühlt, fühlt auch mehr nach Lebensfreude an,
Ja.
weil ich mich an den Dingen erfreuen kann, die mir gefallen, die ich sonst gar nicht wahrnehmen würde.
Genau. Ja, richtig.
Hilft Achtsamkeitstraining und eine zu mir passende Meditationsgewohnheit oder Praxis auch, um Dankbarkeit und Wertschätzung häufiger zu spüren?
Ich glaube schon. Ich habe neulich mal an einem Podcast mit einer Coach-Kollegin darüber philosophiert, was eigentlich zuerst kommt, Achtsamkeit oder Dankbarkeit. Weil ich finde,
Ah,
die beiden
okay.
sind ja gute Freundinnen oder Geschwister oder wie auch immer, ja. Und ich war der Meinung, ich brauche die Achtsamkeit, damit ich dankbar sein kann. Weil auch da für mich halt gilt, in der Zeit, wo ich eben nicht achtsam war, war ich auch nicht dankbar, weil ich habe ja nur die negativen Sachen gesehen, Thema Negativitätsbias und so weiter. Und deswegen, ja, finde ich auf alle Fälle Dankbarkeit, ja, und Wertschätzung genauso, weil auch da fällt mir ja erst, wenn ich achtsam bin oder wenn ich regelmäßig meditiere, auf, was ist alles Gutes in meinem Leben oder welche Dinge kann ich auch wertschätzen, was ist vielleicht selbstverständlich, abgesehen davon, dass es natürlich auch tolle Meditationen spezifisch zu diesem Thema gibt, ne? Also Achtsamkeitsmeditation und so weiter. Ja.
Es ist ja schön, wenn ich dich höre, denke ich, ist es gut, dass wir im Jahresprogramm erst die Achtsamkeit haben und dann der Monat, wo wir uns mit Dankbarkeit beschäftigen und mit den
Ja,
Dingen, die uns gut
ist das
tun.
so? Das habe ich gar nicht
Ja.
mehr so auf dem Schirm, aber das ist super.
Ja, also ich habe Dankbarkeit nicht als Themenmonat, weil es so viele Themen gibt, dass es nicht genug Monate gibt, aber Dankbarkeit gehört in den Monat, wo es darum geht, welche Dinge oder Gewohnheiten tun uns gut. Es gibt einen Monat, wo wir sagen, was tut uns nicht gut? Viele Menschen wissen, was ihnen nicht gut tut und lassen das aber nicht los. Also werden wir im
Ja.
Jahresprogramm einen Monat lang gemeinsam, da setze ich vor allen Dingen auf die Community, weil es gar nicht viel Input von außen braucht. Es braucht eher die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und dann eine ganz starke Unterstützung in der Community zu sagen, was möchte ich, was ist die eine Sache, die ich gerne loslassen möchte, weil sie mir einfach nicht gut tut? Ist es mein Instagram-Konsum, ne, das Durchscrollen? Ich habe zum Beispiel im Sommer 25 festgestellt, dass es bestimmte Instagram-Profile gibt. Also es ist gar nicht Instagram gewesen, sondern bestimmte Profile, denen ich folgte, die mir in mein Feed gespült wurden, die mich runtergezogen haben. Sei es Menschen, mit denen ich mich verglichen habe. Und vergleichen macht immer unglücklich, hat Rosenberg schon gesagt, hilft nicht, wenn man sich vergleicht. Oder auch so negative News. Also wenn man so auf, weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall bin ich solchen Profilen entfolgt.
Erfolgt.
Das macht den Feed automatisch ein bisschen leerer. Und
Ja.
habe dann tatsächlich ganz bewusst den Algorithmus getäuscht oder manipuliert, indem ich gezielt nach Hunden und Katzen und Kunst gesucht habe, ja.
Tja.
Und Kunst ist Kreativität haben wir im November als Themenmonat, weil ich festgestellt habe, Kreativität ist für viele Menschen ein Quell von Glück und Energie. Aber wir brauchen dafür Zeit und wir brauchen auch ein Stück weit Energie, um uns zu überwinden, den Haushalt halt mal Haushalt bleiben zu lassen, stattdessen ein schönes Bild zu malen. Und dann die Frage, hast du den ganzen Tag wieder nur gemalt, hast nichts Gescheites gemacht, die unsere innere Stimme ja manchmal sagt. Dafür brauchen wir auch Ressourcen, um der zu widerstehen und sagen zu können, ja, habe ich und es hat mir gut getan, danke, dass du fragst. So, dass man so ein bisschen die innere Kraft hat. Aber Dankbarkeit habe ich gepackt in den Monat. Was tut uns gut? Denn
Super.
eine Dankbarkeitspraxis mit dem Wissen und den Kenntnissen zur Achtsamkeit. Dankbarkeitspraxis halt, heißt halt nicht, ich bin dankbar für mein Zuhause und dass wir in Frieden leben und ne, diese globalen Themen. Wenn ich Achtsamkeit von dir höre und das, was du darunter verstehst, dann bin ich nicht für diese globalen Dinge dankbar, sondern hey, dass du diesen Hintergrund hast mit diesen Laubblättern, die alles in so ein angenehmes herbstliches Setting packen, zum Beispiel. Ich kann sagen,
Ja.
bin dankbar, dass ich das heute wahrgenommen habe. Ich kann ja auch dankbar dafür sein, dass ich Dinge überhaupt wahrnehme.
Ja, das stimmt. Und ich kann dir dazu sagen, dass ich diesen Hintergrund auch immer ganz bewusst auswähle, wenn ich meine wöchentliche Entschleunigungsauszeit anbiete, weil passend zu dem Thema der Meditation möchte ich dann quasi auch die Stimmung transportieren, um was es geht. Und dann mache ich mir viel Mühe vorher, das passende Bild da quasi zu finden. Ich finde, diese Kleinigkeiten machen auch irgendwie was aus. Ja.
Ja, verstehe ich total. Ah, das finde ich schön. Okay, und wie ging es dann weiter, nachdem du also durch eine Panikattacke aufgewacht bist und dein Leben umgestellt hast? Jetzt bist du ja selbstständig. Du bist nicht mehr in dem Bürojob, du bist nicht mehr in der Tourismusbranche.
Richtig.
Was machst du jetzt? Wie bist du da hingekommen? Also,
Naja,
wie.
das ging dann schon noch eine Weile weiter mit meinem alten Arbeitgeber, mit anderen Rollen. Und dann habe ich eine sehr herausfordernde Phase erlebt, wo mein Papa ins Pflegeheim kam und ich halt festgestellt habe, wenn ich jetzt nicht nochmal in ein Burnout rennen möchte, dann geht das nicht, dass ich weiterarbeite und das aus Portugal heraus alles manage. Ich brauche dafür Zeit. Und dann habe ich aufgehört quasi bei meinem Arbeitgeber und bin nach Haus. Und während der Begleitung von meinem Vater, der dann auch ein paar Monate später verstorben ist, 2019, ist schon die Idee schon da gewesen, weil ich hatte quasi damals in meiner alten Arbeitsstelle schon angefangen, wöchentlich Meditationsrunden anzubieten, weil es, also dieses für etwas Brennen, das ist einfach bei mir, glaube ich, vorhanden. Ich bin dann halt begeistert von dem, was ich lerne, weil ich merke, das hilft mir selber so sehr, mein Leben besser zu machen. Und da war dann schon der Gedanke, ich mache mich selbstständig, aber noch sehr, wie soll ich sagen, naiv. Wobei Naivität hatte ich dann das Jahr danach auch noch, als ich es dann gemacht habe. Aber ich dachte halt einfach, das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Die mentale Gesundheit ist so unterrepräsentiert. Also ich möchte das einfach weitergeben, was mir geholfen hat. Ja, und dann 2020 hatte ich dann noch mal einen Job, da habe ich dann das Gegenteil von einem Burnout erlebt, einen Bore-out. Sagt
Oh
ihr das?
ja.
Also statt Deadlines, Fristen und nie zu wissen, wie schaffe ich das alles in der Zeit, die ich habe, hatte ich viel zu viel Zeit. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was mache ich denn jetzt? Mir geht es ja eigentlich gut und bin dann eben noch auf eine Ausbildung im Bereich positive Psychologie gestoßen, wo es ja dann nicht mehr darum geht, quasi von unter Null nach Null zu kommen, sondern wo es ja dann darum geht, wie kann ich dann, wie sagt man so schön, aufblühen, mein Potenzial entfalten, meine Stärken leben, mich mit meinen Werten beschäftigen. Da habe ich übrigens dann auch die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt bei der Ausbildung. Und ja, dann hatte ich eben diesen Bore-out-Job und konnte aber nebenbei mehr oder weniger die Ausbildung machen.
Was für ein Geschenk.
Was für ein Geschenk.
Mal wieder.
Und dann dachte ich, ja, jetzt mache ich mich halt mal selbstständig. Das ist jetzt sicher ganz einfach. Das war 2020. Und
Anfang
ich bin
2020.
2000,
Anfang 2020.
Nee, Mitte 2020,
Okay,
August
also
2020.
nach dem Lockdown sozusagen oder im
Ja, genau,
Lockdown.
da mittendrin eigentlich. Und dadurch bin ich halt total auch in diese Online-Welt hineingeboren worden, weil ich kenne ja nichts anderes. Also alle meine Angebote waren von Anfang an halt entweder über Zoom oder über WhatsApp, weil ich sehr viel mit Sprache eben arbeite. Und ja, dann habe ich einen ersten Kurs kreiert, wo ich heutzutage denke, oh mein Gott, 12 Wochen und in 12 Wochen alles reingepackt, was vielleicht in ein Jahr oder noch länger reingehören würde. Aber es hat Spaß gemacht. Und seither ist halt Es gibt ja viele Säulen fürs Glück, aber eine Säule ist, dass man Sinnerfüllung findet. Ich denke, das hast du ja wahrscheinlich auch mit dem, was du machst. Und seither ist es halt so, dass ich jeden Morgen aufwache und diese Säule Sinnerfüllung, die ist immer voll. Also ich sehe einfach, dass diese Arbeit total wichtig und total wertvoll ist. Auch wenn ich natürlich Phasen habe, wo ich denke, boah, es läuft jetzt gerade nicht oder finanziell ist es gerade nicht so gut. Aber an sich, von meiner Motivation her, hat sich da in den letzten 5 Jahren halt nichts geändert. Ja.
Ja, wir stellen den Sinn nicht mehr in Frage. Das ist für
Genau.
uns einfach. Und man würde uns auch was wegnehmen, wenn man uns sagen würde, wir sollen das aufhören.
Ja.
Ich glaube, das trägt Menschen viel durch Burnout-gefährdende Situationen. Wenn wir, ne, wenn wir temporär uns überfordern und temporär mal so Stresspeaks haben, wenn wir eine gute Praxis haben, dann wissen wir, ah, jetzt befinde ich mich gerade in so, ich muss aufpassen. Muss halt gut für mich sorgen oder muss schon planen, danach gut für mich zu sorgen. Das muss irgendwie ein absehbares Ende haben. Und solange das, was ich tue, sinnstiftend ist. Ich meine, Burnout heißt manchmal auch, dass man für etwas gebrannt hat. Ja? Aber also an den Sinn würde ich kein Fragezeichen machen. Und ich sehe viele Menschen, die müde sind in ihrem Job und keine Sinnerfüllung finden.
Ja, wenn sich das halt dann zusammenballt, das ist dann halt eigentlich eine gefährliche Mischung, ne? Solange
Ja.
ich, wie du sagst, ich sehe den Sinn und ich weiß, da ist ein Peak und ich weiß auch, Stress an sich ist ja per se nicht schädlich. Das habe ich dann auch gelernt, wo ich dachte, wie, Stress ist nicht schädlich? Ich dachte, das ist immer schlecht. Nein, grundsätzlich ist das eine gesunde Reaktion des Körpers. Wenn ich danach wieder was dafür tue, die Entspannungsantwort, also die Relaxation Response in meinem Körper anzuschieben, dass quasi mein Blutdruck wieder senkt, mein Puls senkt, mein Herz sich beruhigt und so weiter, dann ist das ja auch in Ordnung. Also wir können ja auch regenerieren, wenn man halt nicht immer nur nach oben läuft und diese Erholungsphasen vergisst.
Und wenn wir das Wissen haben, wie das geht, also wie Stress funktioniert und was da im Körper eigentlich passiert, und wenn wir Strategien haben, den Körper dabei zu unterstützen, zu regenerieren. Ne? Also man sagt ja manchmal, atme erstmal tief durch. Ja, das ist so eine, ich meine, das ist eine Best Practice. Ne? Viele schlaue Menschen haben das wahrscheinlich schon vor langer, langer Zeit gesagt, wo es noch keine Wissenschaft gab. Heute ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine bestimmte Art von Durchatmen total hilfreich ist. Ich kenne halt viele, die atmen ein und halten dann den Atem an und hoffen, dass dann der Stress weggeht. Wir sagen, da wird uns die Anne noch erzählen, dass das eine aktivierende Atmung ist und keine regulierende Atmung.
Da bin ich auch total gespannt, was sie zum Thema Atmung dann hat in deinem
Ja.
Jahresprogramm. Ja.
Ja. Okay, dann hast du dich 2020 selbstständig gemacht, hast WhatsApp-Kurse und Zoom-Calls gemacht. Mit was für Menschen arbeitest du?
Aktuell ist es so, dass die Bandbreite von Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich sehr groß ist, weil ich es bisher nie gemacht oder geschafft habe, wie auch immer das zu interpretieren ist, eine bestimmte, wie nennt man so schön, Zielgruppe oder einen bestimmten Personenkreis mir rauszusuchen, sondern ich bin immer mehr danach gegangen, was möchte ich denn gerne vermitteln? Also zum Beispiel im Frühjahr habe ich jetzt einen Kurs gemacht zum Thema Resilienz, also mentale Widerstandsfähigkeit. Und habe eben gesagt, okay, was für mich wichtig ist, ist drüber zu sprechen, wie kann ich dieses Gefühl von innerer Sicherheit erzeugen, wenn im Außen quasi alles stürmt und Weltlage ist schwierig und wie finde ich Halt und Stabilität in mir selbst? Und alle, die dann bei mir waren oder in diesem Kurs waren, waren jetzt einfach Menschen, die sich dieses Gefühl wünschen oder die halt gerade Herausforderungen im Alltag haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt das, was ich gerade brauche. Und deswegen ist meine Zielgruppe so von Ende 30 bis 70 eigentlich sehr vielfältig. Der Großteil der Frauen steckt allerdings so wie ich zwischen 50 und 60 in den Phasen der Wechseljahre. Und da das was ist, wo ich mich jetzt außer Burnout und pflegebedürftigen Eltern halt auch gerade damit beschäftige, werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich den Fokus ein bisschen mehr noch auf Frauen in dieser Altersphase legen. Aber insgesamt sind es, denke ich, alle, die mal an dem Punkt waren oder Angst haben, dahin zu kommen, wo ich mal war.
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, du sagst, das ist das, was ich anbiete, das ist das, was ich mitbringe, das ist das, womit ich Menschen helfen kann, und dann findet
Genau.
sich halt jeder irgendwie drin wieder.
Und ich habe halt ganz, ganz viele, die dann zum Beispiel im Januar, wenn es ums Thema Gewohnheitsbildung geht, wo ich jetzt dann halt immer in so ein Experiment anbiete, klar, zum Jahresanfang bietet sich das an, weil sich jeder
Total.
damit beschäftigt, die dann halt übers Jahr, die dann halt sehen, okay, sie mögen das, wie ich diese Inhalte präsentiere, weil ich mag Sachen gerne kompakt zusammen, ich mag spielerische Ansätze und so weiter. und die dann halt sagen, okay, was gibt es denn als nächstes? Und die mich eigentlich auch dann immer mal wieder begleiten oder halt immer mal wieder zurückkommen. Und das ist natürlich auch sehr schön.
Ja. Ja, wenn du nicht immer das Gleiche machst, sondern ich meine, du entwickelst deine Angebote, weil du dich weiterentwickelst. Ne? Sagst, hier habe ich was
Exakt.
angeboten und ich schätze dich so ein als jemanden, der sagt, okay, ich finde ein Thema spannend, da bilde ich mich mal fort oder da lese ich mich mal ein, ich probiere das mal aus. Du magst bestimmt auch spielerische Ansätze in deinem eigenen Leben.
Yes.
Und wenn du merkst, boah, das ist voll cool, hast du eben schon gesagt, dann hast du auch den Drang, das irgendwie weiterzugeben. Und das heißt, Menschen können mit dir auf eine Reise gehen und mit den Jahren mit dir zusammen wachsen und einfach
Richtig.
weiter neue Themen sich erschließen.
Richtig, richtig.
Nimmst du das Thema Resilienz nächstes Jahr in das Jahresprogramm mit? Spielt das da eine Rolle?
Ich glaube, ich
Weißt du
kann gar
das
nicht. Ich
schon?
glaube, ich kann gar nicht mehr anders.
Cool.
Weil ich meine, auch beim Thema Gewohnheitsbildung gibt es halt immer einen Punkt, wo man eben nicht nur über körperliche Essensgewohnheiten oder Ähnliches spricht, sondern jetzt hast du zum Beispiel Dankbarkeit erwähnt, ja. Das ist eine Denkgewohnheit, ja. Das ist ein Perspektivwechsel und da sind wir schon beim Thema Resilienz eigentlich mittendrin.
Okay.
Und inspiriert von der Methode, die ich jetzt ja die letzten Jahre, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, Tiny Habits von BJ Fogg. Da gibt es auch eine Unterart von Gewohnheiten, die nennen sich die Pearl Habits, also die Perlengewohnheiten. Und da geht es darum, wie man quasi aus unangenehmen Situationen, wiederkehrenden unangenehmen Situationen, was Schönes macht, ja, indem man sich zum Beispiel dann irgendwie was Gutes tut. Das heißt, das Thema Resilienz ist irgendwie mit drin, weil ich glaube, keiner von uns und auch nicht ich als Happiness-Trainerin, wir schweben nicht immer auf Wolke 7 und alles ist wunderbar, sondern das Leben wirft uns ja immer wieder Sachen vor die Füße. Und dann halt zu wissen, was kann ich tun, wie kann ich in meiner Energie und Kraft bleiben, das finde ich halt auch super wichtig.
Ich höre gerade raus, Glück oder Happiness ist nichts, was mir passiert, sondern für das ich mich aktiv engagiere, richtig?
Auch. Oder zumindest, wenn es mir passiert, muss ich es ja wieder, sind wir wieder bei der Achtsamkeit überhaupt
Achtsamkeit, genau.
wahrnehmen können, ja?
Da schließt sich der Kreis. Ich liebe das, wenn sich Kreise schließen.
Genau.
Kreise schließen heißt, wir haben Schlüssel gefunden. Achtsamkeit ist ein Schlüssel zu so viel. Bist du Expertin für Gewohnheitsbildung?
Würde ich mal so sagen, ja. Wobei ich tue mir immer schwer mit dem Wort Expertin, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich da wahrscheinlich einen Glaubenssatz so nach dem Motto, als Expertin stehe ich irgendwie auf dem Podest und weiß alles besser und so sehe ich das irgendwie nicht. Ich sehe immer ein gegenseitiges Lernen. Aber wenn wir jetzt Expertin mal benennen als viele Bücher gelesen und viele Podcasts gehört und eine Ausbildung gemacht zu dem Thema und mehrere Kurse, dann ja. Und ich habe mich halt vor, weiß ich nicht, 3 Jahren, mit 3 oder 4 Jahren, habe ich mich mehr oder weniger in BJ Fogg verliebt. Wir lassen es jetzt mal nicht mein Mann hören. Der hat bei Action for Happiness, wo ich ehrenamtlich tätig bin, hat er das war ein Vortrag oder ein Event mit dem Dr. Mark Williamson von Action for Happiness. Und da hat er seine Methode zum Thema Gewohnheitsbildung so lebhaft erzählt und es erschien mir so einfach, dass ich am nächsten Tag die Ausbildung gebucht habe.
Mit dir habe ich schon ganz oft geliebäugelt, aber
Genau. Also es
ich war bei
macht seine
dir.
Schwester, die Linda Fock, tolle Frau auch mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte, die macht eben die Ausbildung. Und ja, dann habe ich jetzt eben 3 oder 4 Jahre lang als zertifizierter Tiny Habits Coach gearbeitet. Aktuell habe ich jetzt die Zertifizierung nicht mehr, aber das liegt einfach daran, dass ich denke, ich habe jetzt genug Wissen aufgesaugt, dass jetzt meine Arbeit einfach weiter davon inspiriert ist, aber eben auch die anderen Sachen, die ich nebenbei jetzt auch noch gelernt habe, dass ich das damit einfließen lassen kann.
Ja, ein bisschen dein eigenes, das beobachte ich auch ganz viel, auch bei unseren Experten wieder. Wir machen irgendwann unser eigenes da draus. Also bis wenn wir denken, wir haben es richtig durchdrungen und verstanden, dann fangen wir an, das zu kombinieren mit anderen Dingen, die uns auch faszinieren,
Genau.
die total gut passen, so wie wir jetzt auch, ne? GfK ist das eine und wertschätzende Kommunikation, auf der anderen Seite aber auch Selbstfürsorge, was mehr ist als nur ein Bedürfnis in dieser GfK-Bedürfniswelt. Das ist ja auch eine Haltung. Also ich habe verstanden, das hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit meinem Webdesigner, der sagte, Selbstfürsorge, das muss ich mir auch erst mal erlauben. Das heißt, ich habe deinen ganzen, ne, meine Eltern haben mir das nie vorgelebt. Irgendwie musste ich das erstmal selbst begreifen, dass ich das darf und dass ich es mir wert sein darf, gut für mich selbst zu sorgen. Allein das ist ja schon ein Prozess, den man gegangen sein muss, um das anzuerkennen. Und dann gehört für mich Selbstfürsorge aber mittlerweile, siehe mein Jahr 2025, zwingend
das
Absolut. Konzept der GfK mit rein. Und das ist bei Rosenberg nicht das Thema. Ne? Selbstfürsorge ist dann nur ein Bedürfnis. Das war nie sein Schwerpunkt. Und ich sage, Selbstfürsorge ist eine Voraussetzung dafür. Also Selbstfürsorge mit einem Ergebnis. Nicht nur irgendwie, ich gehe, weiß ich nicht, ich gehe jeden Tag spazieren, merke aber nichts, sondern ne, wie du sagtest, ich gehe aus dem Bürogebäude und stelle mich einfach mal 5 Minuten in die Sonne und stelle fest, cool, das gibt mir was. Und auch spazieren gehen, mich auf eine Bank setzen, 1 Minute meditieren. Ich meine, das hat sich ja auch entwickelt. Also diesen Erkenntnisprozess zu haben und zu erkennen, da ist was, was mir gut tut und ich kann es auch in meinen Alltag einbauen. Und jetzt bin ich wieder bei Tiny Habits. Ich kenne BJ Fogg. Ich habe mal einen Workshop bei dir gemacht. Und so, du hast mal einen Workshop für meine Community gemacht und ich war
Genau.
dabei. Und ich denke, das ist so eine praktische Methode mit richtig Handwerkszeug,
Ja.
die total effektiv ist. Es gibt etliche Bücher zum Thema Gewohnheitsbildung. Ja, du kennst die wahrscheinlich alle. Es ist eigentlich egal, welches man nimmt. Ich finde, dass die Tiny Habits Methode mir am Anfang, das war, glaube ich, das erste Buch, das ich gelesen habe. Ich habe 3 gelesen. Das hat mir das praktischste Tool an die Hand gegeben. Also wenn ich was Handfestes brauche, weil ich gerne schreibe und ein visueller Typ bin, da gehört ja nun Methodik dazu. Die werden wir im Jahresprogramm kennenlernen und du wirst das ganze Jahr über, ne, wenn ich mich richtig an unseren Plan erinnere, wirst du das ganze Jahr über die Community begleiten. Nach jedem Themenmonat im Rahmen eines kleinen Workshops oder eines Zoom-Meetings, so fast wie ein Coworking, das zu integrieren und zu verankern, was man den Monat über gelernt hat. Und
Genau.
vielleicht eine Kleinigkeit, also nehmen wir das Beispiel Ernährung. Wir haben einen ganzen Monat, wo wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Alle wissen, gesunde Ernährung tut gut. Viele tun es nicht, viele tun es nur temporär. Was könnte uns helfen? Wenigstens eine Kleinigkeit in unserem Alltag so zu verändern, dass es uns gut tut, wenn wir schon verstanden haben, weil wir so vor einem Berg, ja, dann muss ich halt meine ganze Ernährung umstellen und dann überfordern wir uns wieder und zack, bleiben wir entweder nicht dran oder wir überfordern uns und sind gestresst und brennen wieder mehr aus. Also wir wollen ja nicht mehr Stress, sondern wir wollen ja mehr Entspannung.
Ja,
Ich finde
richtig.
das eine coole Kombination,
Ich
positive
auch,
Psychologie,
total.
Achtsamkeit,
Ich
ja.
bin auch sehr mit deinem Konzept, wie soll ich sagen, finde das sehr gut durchdacht.
Ich finde, du
Und
passt da auch super rein mit deinem Paket, das du mitbringst. Das ist einfach so schlüssig.
ein
Das
Match.
ist so eine, ja, und so eine Bereicherung. Und gleichzeitig greift es in die anderen Themen nahtlos über und rein. Ja, und also, ja, ich verliebe mich immer wieder neu in dieses Jahresprogramm, wenn ich drüber spreche. Aber es sind auch wirklich tolle Menschen, die wir da drin haben. Und jeder hat so seine Geschichte und fundierte Erfahrung. Übrigens, Experte definiere ich als jemand, von dem ich was lernen kann. Nicht nur, weil der mehr Erfahrung hat, sondern weil der auch echt fundiertes Wissen hat. Also weil das,
Okay.
ne, Proof of Concept hat es schon gegeben. Deswegen, man kann Experte in einer Sache sein und lernend in der anderen.
Dann darfst du mich so bezeichnen, ja.
Ja, und
Diese
ich
Methode.
finde halt solche Themen wie Ernährung oder Achtsamkeit oder Nervensystem oder auch Aufräumen total wichtig. Mir hat das alles geholfen. Aber ich bin nicht die Expertin auf dem Gebiet. Ich kann nur Lebenserfahrung teilen. Aber ich finde das so richtig cool, wenn Menschen mir auch die Hintergründe erklären können. Ich weiß, dass du die Hintergründe, du kannst erklären, warum diese Tiny Habits Methode funktionieren kann oder worauf ich achten muss, wenn ich eine neue Gewohnheit etablieren möchte. Ich als, ne, GfK-Trainerin und Laie in Gewohnheitsbildung sage halt, was mir geholfen hat. Viele sind davon inspiriert, aber ich bin so ein Typ und viele meiner, ne, in meiner Community sind viele Menschen, die mögen umsetzen und die setzen umso lieber um und umso effektiver um, wenn sie begriffen haben und wirklich das wirklich ins System eingesackt ist, warum es
Warum?
wichtig ist, das zu tun. Stina sagt, Verena, hör auf, Kaffee zu trinken, vor allen Dingen morgens als allererstes vorm Frühstück. Wenn schon Kaffee, dann wenigstens danach. Und ich frage, warum? Und sie hat, man sieht es nicht, aber eine ellenlange, also eine wirklich super Begründung dafür, was Kaffee in meinem Körper macht, warum ich auf jeden Fall. Sie musste gar nicht mich überzeugen, das ist cool. Sie musste mich nicht überreden oder überzeugen oder sagen, jetzt versuch's wenigstens. Sie hat mir nur erklärt, warum, als was Kaffee in meinem Körper auslöst. Und ich habe verstanden und ich sehe die Kette der Kausalität und denke, es wäre wirklich eine gute Idee, für eine Weile auf Kaffee zu verzichten und auf gar keinen Fall vorm Frühstück.
glaube, die Erklärung brauche ich auch noch.
Kriegst du im Januar. Ich bin sicher, dass im Adventskalender vielleicht auch. Ich habe ja eben hab mit
Sehr gut.
Jasmin vor der Podcastaufnahme schon gesprochen, dass wir doch vielleicht noch gemeinsam als Expertin im Jahresprogramm gemeinsam einen Adventskalender rausbringen. Und Jasmin hat sich geoutet als absoluter Adventskalender-Nerd.
Nerd und Chunky und überhaupt
Genau,
so viel.
Junkie. Und da gibt es da draußen noch mehr Menschen. Und Kaffee bietet sich an, weil das ist so das war für mich so dermaßener Game Changer. Und du als Gewohnheitsbildungsexpertin für mich, ganz mit Kaffee aufzuhören, ist wahrscheinlich schwieriger, als den Zeitpunkt des Kaffeekonsums zu ändern, oder?
Ja, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, wie man sich was abgewöhnt, ohne dass man es direkt aufhört. Weil das direkt aufhören ist eigentlich das Allerschwierigste. Also das
Ja.
käme im Prozess nur, wenn man sich wirklich schon gut auskennt und weiß, wie man was macht. Ja.
Ja, guck mal, das passt in den Monat, Dinge loslassen, die uns nicht gut tun. Da gucken wir uns an, wie kann ich eine Gewohnheit unterbrechen, statt
Ja.
sofort alles aufzuhören? Das
Ja.
ist auch, ich muss nicht sofort mich verabschieden von irgendwas Liebgewonnenem, sondern
Nee. Da
hihihi.
kommt ja auch sofort ein Widerstand, ja? Wenn mir jemand
Absolut.
sagt, also da gibt es viel nachhaltigere Möglichkeiten, das zu verändern, die dann
Und
auch wieder Spaß
weißt
machen.
du, was das für einen inneren, ganz spannender Hormoncocktail, glaube ich, als ich im Sommer wieder Kaffee getrunken habe, da war mein Trotzkind in mir, das hat jubiliert. Und ich habe so einen richtigen, ja, Glücksflash gekriegt. So, pah, jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Das war so ein, jetzt erst recht. Das energetisiert ja auch. Das weiß ich, war doppelt energetisiert, wie bekloppt. Aber am nächsten Tag habe ich wieder Kaffee getrunken. Da war der Effekt natürlich weg, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich gestern diesen geilen Effekt hatte. Ja, bis dann irgendwann ich wieder gemerkt habe, mir geht es schlechter und schlechter und jemand sagte, vielleicht solltest du wieder aufhören, Kaffee zu trinken und ich dann wieder meine 2 Tage Kopfschmerzen hatte. Es ist schon krass, was im Körper so passiert und
Du hast ein paar sehr schöne Beispiele in diesem Podcast jetzt gebracht für kleine Schritte, große Wirkung.
das ist der Kern. Also das ist mir am liebsten, wenn es uns gelingt, all das, was wir wissen, in so Teile zu verpacken, die umsetzbar sind. Denn die meisten Menschen haben Information Overload und die meisten wissen es auch. Manchmal kennen wir die kleinen Hebel nicht und manchmal braucht es auch so einen Motivationscoach, der einfach sagt, ich weiß, dass du es weißt, ich bin nur hier, um dir zu helfen, das auch umzusetzen. Ich erinnere dich halt daran, warum.
Ja.
Und ich gebe dir noch ein bisschen Infos und ich frage dich,
Ich
ist
glaube,
es
so eine,
schwierig?
also ich habe viele Tests gemacht, auch in meinen Kursen, und so eine bisschen externe, nicht Verpflichtung, aber wie so ein liebevoller, das kann wirklich auch helfen. Und das ist ja auch oft so, wenn du sagst, okay, wir treffen uns nochmal und dann, ich muss meine Hausaufgaben in Anführungszeichen noch machen. Und am Anfang dachte ich immer, muss das denn wirklich so sein? Aber ja, wenn das halt hilft und mir selber geht das ja auch so, ne? Wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendeinen Termin oder irgendwas, diese liebevolle Motivation, aber auch dann das gemeinsame Feiern, das hast du ja auch drin in deinem Programm, das finde ich halt auch super wichtig. Ist auch Teil von Gewohnheitsbildung und sich wirklich dann ständig auch nicht ständig zu fragen, was fehlt noch alles und was müsste ich noch alles und was könnte ich noch alles, sondern umgekehrt zu gucken, was habe ich denn schon alles geschafft?
Ja, und weißt du, also das wiederum, ne, ein kleiner Side Note am Rande, Accountability Partner, das ist so das, was wir in der Community aufbauen im Jahresprogramm, dass einfach Menschen mal nachhaken beieinander und fragen, hey, hast du schon umgesetzt? Wenn nein, was hat dir gefehlt? Brauchst du noch was? Kann die Community dich unterstützen? Ne, du sprichst immer so schön von den inneren Saboteuren. Was ist dein Saboteur? Wer spricht dir da? Welcher Anteil in dir und legt dir gerade Steine in den Weg? Können wir den gemeinsam beiseite räumen? Können wir den mal schlafen legen für eine Weile? Können wir den beruhigen? Können wir dem was geben, womit er sich beschäftigen kann, damit du an einer Stelle weiterkommst? Und die Frage, also dieses Mentoring-Prinzip, ja, ich habe jetzt auch lustig, die Barbara ist meine Mentoring, also meine Mentorin für Finanzen. Die habe ich direkt auch ins Jahresprogramm eingeladen, um mal über das Thema Geld zu sprechen, weil Geld bei uns ein Riesenenergiefresser ist. Also dieses alles, was ich so mit mir rumschleppe zum Thema Geld. Und mein Mann hat mich gefragt, was bringt dir das Mentoring mit der? Und er sagt, naja, vieles von dem, was sie mir sagt, weiß ich. Aber ich bin einmal in der Woche mit ihr verabredet. Ich weiß, ich müsste mal einfach eine Kostenaufstellung machen. Und ich habe auch eine, die ist aber von September. Die müsste ich mal aktualisieren. Und dieses "ich müsste mal" bekommt eine ganz andere Qualität, wenn ich weiß, ich muss mich morgen rechtfertigen. Also sie wird mich nie bestrafen, die wird mich auch nicht beschimpfen. Das ist mein eigener Richter, der sagt: Möchtest du morgen da auflaufen und sagen, du hast es nicht geschafft? Willst du dir das wirklich geben? Und ne, man bezahlt so ein Mentoring, das ist einem wichtig. Und der Mentor hat keine andere Aufgabe, als mich dabei zu begleiten und zu fragen. Und der hat auch keine Aktien da drin. Dem tut es nicht weh, wenn ich es nicht mache. Also ich tue es nur für mich. Und da ist auch wieder so die Frage: Möchte ich mir jetzt diese Blöße geben, in Anführungsstrichen, mir selber nicht, mich selbst nicht accountable gehalten zu haben? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte der morgen nicht. Dann fange ich wenigstens an, die Liste zu aktualisieren. Wenn ich das heute noch machen will, das überfordert mich, aber zumindest 10 Buchungen, dass ich die aktualisiere und dass ich 3 Belege da habe, damit ich sagen kann, ich habe zumindest was gemacht. Und wenn man einmal dran ist, dann ist man im Flow, dann geht es schneller, dann schafft man es. Das ist der Effekt von Accountability-Partnern. Ne, die Teilnehmenden in der Community haben ja auch keine Aktien drin, ob du jetzt was umsetzt oder nicht. Die wollen einfach nur Gutes und die wollen dir was Gutes tun. Und du möchtest sie nicht enttäuschen, indem du ihnen sagst, tut mir leid, ich habe wieder nichts gemacht, sondern du willst ihnen vielleicht sagen, ja, weil du immer so nachfragst und nachhakst und nachbohrst, möchte ich dir auch mal ein Geschenk machen. Ja? Also, wir sind ja so Geben und Nehmen Menschen. Ja, also da freue ich mich auch drauf. Auf dieses, ich habe schon angedroht, in Anführungsstrichen. Wir haben ja schon einige Teilnehmende in dem Jahresprogramm. Wenn wir Buddygruppen bilden und irgendjemand ist einfach nicht aktiv in dieser Buddygruppe und kommt gar nicht in den Genuss, dass Menschen nachfragen, dann melde ich mich halt. Ja, ich habe keine Telefonnummer, aber ich habe E-Mail-Adressen, wir sind in der Community. Man darf sich darauf gefasst machen, dass man nicht unterm Radar schwebt. Also ich will, dass Menschen wirklich ihr Leben verändern. Und wenn es nur eine, also ich glaube, wenn du eine Sache änderst und ein Jahr lang eine energiebringende Veränderung durchziehst,
Das
dann
wird
sieht
ein
dein
Leben
Leben am
verändern.
Ende dieses Jahres anders aus. Es ist unvermeidbar.
Ja, absolut, weil das ja auch ein Dominoeffekt ist, ne? Also
Genau.
das, ja, du fängst mit einer Sache an, aber das wirkt sich dann ja auch auf andere Lebensbereiche aus.
Genau. Und deswegen ist unser Hauptjob, dafür zu sorgen, dass Menschen im Programm natürlich viel Informationen bekommen und sich ihre Tankstelle rauspicken können und auch eine Methode vermittelt bekommen, wie kann ich so eine Gewohnheit etablieren. Letzten Endes sich auch in diesen monatlich wiederkehrenden Workshops, sich den Monat angucken und sagen, war da was für mich dabei oder nicht? Und es ist vollkommen okay zu sagen, Yoga ist nichts für mich. Oder regelmäßig bewegen kann ich gerade nicht, weil die Zeit es nicht hergibt. Aber ich könnte statt das Essen kaufen, mal das Essen kaufen. Oder ich könnte meinen Kaffee halt nach dem Frühstück trinken. Was auch immer das Thema dann ist. Oder ich könnte wenigstens 3-mal in der Woche abends einmal aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Und weil ich das allein nicht hinkriege, habe ich in der Verabredung mit jemandem, der mich dran erinnert. Ne? Whatever. Also wir können uns ja Strukturen bauen. Und mein Ziel ist, dass wir uns Strukturen bauen, um das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Das passt auch super zum Neujahr. Genau. Was wollte ich noch von dir wissen? Was wolltest du noch sagen? Ich glaube, ich habe dich eben unterbrochen.
Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt da schon einen großen Rundumschlag irgendwie gemacht, dass man jetzt zum einen schon ein bisschen weiß, was bringe ich mit an Erfahrung, an Expertise, an eigener Lebensgeschichte. Du hast auch schönen Einblick jetzt nochmal gegeben für mich auch, was kommt in einem Jahresprogramm und warum sich das auch lohnt und warum das super nützlich ist.
Ja.
Bin sehr happy.
Da du, ich weiß, dass du, es gibt eine App fürs Handy, nennt sich Insight Timer, da habe ich dich auch gesehen. Das ist eine kostenpflichtige App und wenn man die hat, ich weiß gar nicht, ob die auch kostenfrei gibt, aber ich finde die so gut, dass ich
Gibt's.
sie bezahlt habe. Und da kann man Meditationen von dir anhören. Und ich weiß, dass ich, also du sprichst Meditationen ein, du entwickelst Meditationen und ich weiß, dass ich dich in dem einen oder anderen Workshop nächstes Jahr auch als Person dabei haben möchte, die ein Thema einleitet mit einer Meditation oder ausleitet. Also man kann bestimmt auch zum Thema Geld eine Meditation machen, aber ich habe den Themenmonat Wut und Ärger, weil das meine Lieblingsthemen sind. Und ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Eine Idee, die wir schon mal besprochen haben, ist, ich möchte gerne, das habe ich auch mit der Expertin fürs Nervensystem schon besprochen, Wir können am besten mit Wut und Ärger arbeiten, wenn wir die tatsächlich spüren, diese Gefühle. Und manchmal kommt man ja in so einen Zoom-Call und wir sind alle GfK und das ist alles total nett und harmonisch. Das ist auch das zweite Halbjahr, das ist so ein Wohlfühlort. Und ich will aber mit der Wut und dem Ärger arbeiten. Und wir können sowohl über eine gut gemachte Meditation als auch über aktivierende Übungen fürs Nervensystem Menschen in so einen Zustand
Oh
versetzen,
ja.
dass sie mit ihrem Ärger und ihrer Wut gut verbunden sind. Ja, also da werde ich werde an der einen oder
Das
anderen
klingt
Stelle
total spannend.
werde ich Jasmin einladen, um zu meditieren mit uns, damit wir uns so richtig in Stimmung bringen für die Themen, die da sind. Ne, wenn es für Dankbarkeit ist, eine Dankbarkeitsmeditation wäre auch schön. Also wir überlegen uns noch was. Es ist eher die Frage nach dem, wann ist es zu viel, als dass wir, also wir haben viel zu viele Ideen für das eine Jahr. Wir müssen noch eine Auswahl treffen. Das ist auch was. Da wünsche ich mir, dass die Community einfach Wunschkonzert spielt und
Ja.
wir denen sagen, was ist euch lieber? Wir können nur eine machen. Hättet ihr lieber das oder hättet ihr lieber
Oder
das? Dann
das.
kann man das Programm ein bisschen mitbestimmen.
Ja.
Genau. Action for Happiness hast du erwähnt. Das ist dein Ehrenamt, ne? Du bist ehrenamtlich aktiv.
Genau, das ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in England. Der Schirm heißt der Dalai Lama. Und die Vision ist, ne, für eine mitfühlendere und glücklichere Welt zu sorgen. Und das ist eins von meinen Ehrenämtern, wo ich regelmäßig den Newsletter schreibe und auch das Postfach bearbeite. Und ich bin auch noch ehrenamtlich beim Bundesverband für Burnout und Depression e.V. und leite da einmal im Monat ein Burnout-Café für Betroffene. Oder für Menschen, die sich für das spezielle Thema interessieren. Zum Beispiel diesen Freitag haben wir das Thema Ressourcenarbeit.
Ja.
Genau. Ja. Und beides macht mir unglaublich viel Spaß.
Ja. Womit du auch wieder eine Erkenntnis lebst. Ich habe ja nun viel mit Tony Robbins auch nicht mit ihm gearbeitet, sondern mit seinen Inhalten gearbeitet. Er sagt immer Contribution, also beitragen, nicht individuell, sondern auch auf einer systemischen Ebene beizutragen, ist das, was Menschen wirklich glücklich macht. Also wenn man selber gut genug für sich gesorgt hat und Kapazitäten hat, um zu geben. Und dann gibt im Geben, und zwar nicht, also ne, nur noch mal betonen, ist schön, dass du auch das Burnout-Thema als Kontrapunkt drin hast, nicht mehr geben, als ich habe, aber wenn ich genug habe, das zu teilen und davon etwas wieder Sinnstiftendes
Wundervoll.
zu geben, das ist das, was Menschen glücklich macht. Und die
Stimmt.
meisten mögen menschlich geben und nicht Geld geben. Das hat eine andere Qualität. Spenden hat eine andere Qualität, als wie du Postfach zu bearbeiten oder einen Workshop oder ein Café zu leiten und vielleicht sogar, ne, die Menschen, die du beglückst mit deiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch. Ich springe wieder, weil ich 20.000 Ideen habe. Oh, mein Gehirn will sich nicht fokussieren. Ja, Menschen, die Katzen im Tierheim vorlesen und Vorlesepaten in Kitas. Es gibt so viel, wo man unmittelbar in Kontakt ist mit den Menschen, für die man das tut. Und die müssen noch nicht mal wahnsinnig dankbar sein. In dem Moment, wo du siehst, sie kommen, um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, haben sie dir ja schon ein Geschenk gemacht. Und man ist als Gebender immer auch der Beschenkte.
Absolut. Also ich habe auch immer, auch wenn ich manchmal Freitag früh denke, oh, ich bin noch so müde und so weiter, aber ich habe danach viel mehr Energie als vorher,
Ja.
obwohl ich ja eigentlich moderiere und mache mit meiner Co-Partnerin zusammen mit der Sonja. Und ja, es fühlt sich einfach richtig und stimmig auch an.
Ja, nur um nochmal so eine Energiequelle zu promoten, ja, beitragen und geben. Das geht nur erst, wenn man genug Energie gesammelt
Ja,
hat.
richtig.
Ja, cool. Liebe Jasmin, das war mal so ein Einblick, wer du bist und was du machst. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest oder was du in die Welt tragen möchtest? Kann man dich erleben auch? Kann man dich in deiner Arbeit kennenlernen?
Also ich mache ja einmal in der Woche, also beim Burnout-Café kann natürlich jeder vorbeikommen. Das ist mal die erste Einladung. Da gibt es keine, ich muss jetzt einen Burnout oder eine Depression haben, sondern da kann ich auch einfach kommen, wenn mich das Thema interessiert oder wenn ich zum Beispiel denke, ein Kollege steuert jetzt darauf zu oder so ähnlich.
Ja, da
Und
packe ich den Link in die Shownotes.
genau. Und ich mache einmal in der Woche momentan eine wöchentliche Entschleunigungsauszeit, weil ich halt viele in meiner Community habe, die sagen, ich weiß ja eigentlich, ich sollte mich mal entspannen und mal ein Bodyscan, autogenes Training, eine Fantasiereise machen, aber ich mache das einfach alleine nicht. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich mache mein Pilates halt auch nur, wenn ich dahin gehe und nicht, wenn ich die Übungen alleine machen soll. Und wer da gerne einfach mal vorbeikommen möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen.
Okay, auch da packe ich den Link in die Shownotes. Übrigens für die, die jetzt hier zuhören, die schon im Jahresprogramm sind, ihr habt ja schon eine Einladung bekommen, da mal reinzuschnuppern und Jasmins Arbeit kennenzulernen, weil wir beschlossen haben, auch im Jahresprogramm wöchentliche
Yes.
Entspannungsinseln einzuführen, nach genau diesem Prinzip. Zu sagen, einmal in der Woche, wenn es schon unter der Woche nicht klappt, eine halbe Stunde. Und wir haben beschlossen, dass vor der Schlafenszeit zu machen, also bevor, hier sind ja viele Eltern. Ich habe dann gesagt, okay, Eltern können meistens, wenn die Kinder im Bett sind, nein, wir machen das vorher, bevor ihr in die Einschlafbegleitung geht, könnt ihr nochmal richtig Energie auftanken und dann besonders geerdet und mit euch selbst verbunden, dann in den Abend mit eurem Kind oder euren Kindern gehen. Das war so der Gedanke. Wir haben gedacht, Mittagspause, morgens, kann man auch machen, man kann sowas auch morgens machen. Ich habe auch gesagt, wir lassen die Community vielleicht nochmal abstimmen, ob es auch mal einen
Genau.
Morgenstermin geben soll, aber ich fand das total charmant. Denn ne, gestern bin ich ja zu Hause explodiert. Das werde ich im Newsletter noch strapazieren. Und wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist das längst wieder Vergangenheit. Aber wann passiert das? Abends. Abendbrotzeit. Ja, da bin ich einfach, vielleicht habe ich noch nicht genug gegessen dann auch. Das ist so die Zeit, wo alle sagen, abends ist einfach mein Akku für den Tag leer und dann explodieren wir. Dann sind wir. Ah, und ich finde die Idee gar nicht verkehrt. Und wer weiß, was mit der Idee dann noch passiert. Also du machst das einmal in der Woche mit uns, wenn die Buddygruppen spitz kriegen, dass das für sie cool ist. Nichts hindert sie daran, das selber auch nochmal zu organisieren. Und wieder, ne, das ist eins von vielen Tools. Das kann zu mir passen oder auch nicht. Es ist einfach ein Angebot, das man jetzt schon nutzen kann. Man kann einfach in deine Abende kommen, einmal in der Woche. Man macht sich selbst ein Geschenk damit und probiert mal aus, ob das was für einen ist und ob das passt. Und einmal in der Woche ist besser als keinmal.
Ganz genau, richtig. Das macht schon einen Unterschied.
Ja. Und da du vielseitig interessiert bist, machst du auch immer und dich nicht langweilen willst, machst du auch immer was Neues und immer andere Sachen.
Richtig. Also wir wiederholen auch mal so die Basics, ne? Gerade so sich selbst spüren oder so, aber es kommt auch immer Abwechslung rein, richtig.
Ja. Dann machst du das Gleiche wie ich. Einfach immer wieder die Themen, die uns gerade begeistern und catchen, die bringen wir einfach in unsere Angebote. Teilen sie. Ich freue mich noch mehr, dass du dabei bist. Es war schön, dich zu sehen und zu hören.
Danke für das schöne Gespräch, Verena.
Dann ja, sehen wir uns bei den Vorbereitungsmeetings fürs Jahresprogramm. Und wer Bock hat, ne, den Link zur Warteliste packe ich in die Shownotes. Wer mehr Infos zum Jahresprogramm haben möchte und erfahren möchte, wann es da losgeht und was wir da eigentlich alles genau machen, der trage sich schwuppdiwupp in die Warteliste ein. Starten tut das, wie der Name sagt, am 1.1., also passend zum Jahr, und es geht ein Jahr. Und aber Infos und Zeugs, Umfragen zum Beispiel, kommen jetzt schon. Also die Menschen, die jetzt schon auf der Warteliste stehen, werden jetzt schon beglückt mit Fragen und Möglichkeiten daran teilzuhaben und Inhalte mitzubestimmen. Insofern. Genau, das war mein Werbeblock für heute. Ich verabschiede mich von dir, Jasmin, freue mich. Und
Danke,
für alle
Verena.
anderen bis zur nächsten Podcast-Folge.
Tschüss.
Tschüss.